Sie hat in New York im Brunnen am Union Square gebadet und in Restaurants auf den Tischen getanzt und anscheinend waren die beiden auch die meiste Zeit betrunken.
Oh Gott, also für mich klingt das so, als würde das vielleicht so für 2 Tage Spaß machen und dann aber auch ziemlich anstrengend werden, ehrlich gesagt.
Ihr Mann und sie sind dann praktisch über Nacht so ein bisschen reich und berühmt geworden halt. Ryder und Scott haben dann eine Party nach der anderen gefeiert und sind durch ihren Lifestyle nochmal berühmter geworden. Einige Kurzgeschichten von ihr wurden dann auch veröffentlicht, aber auch da nie unter ihrem eigenen Namen nur. Sie war also von Anfang an nicht nur seine Muse, sondern hat eigentlich aktiv zu seinen Büchern und Erzählungen beigetragen. Als sie ihre Tagebücher mal selbst veröffentlichen wollte, wollte er das aber nicht, weil er sie noch als Material für seine eigenen Erzählungen nutzen wollte.
Oh, okay. Also ich meine, sich inspirieren lassen ist ja das eine.
Das Ende von diesem so recht glamourösen Pärchen aus den 20ern ist dann also eigentlich im Endeffekt ziemlich traurig, muss man sagen.
Und willkommen zu einer neuen Folge Frauensachen. Bei unserem Podcast geht es ja um Frauen, die Geschichte schreiben. Ich bin Mara Ottpalik und habe heute Judith Odenthal bei mir im Studio. Judith, über welche Frau sprechen wir denn heute?
Hi erstmal. Wir reden heute über Zelda Fitzgerald. Den meisten ist sie wahrscheinlich, wenn überhaupt, eher in Verbindung mit ihrem berühmten Ehemann ein Begriff. Sie hat nämlich ziemlich jung F. Scott Fitzgerald geheiratet, der unter anderem den großen Gatsby geschrieben hat. Das Buch kennen vielleicht einige oder halt zumindest vielleicht den Film mit Leonardo DiCaprio. Zelda war aber selbst eine ziemlich schillernde und auch eigenwillige Persönlichkeit. Und so wurde sie zum einen zu so einer Art It-Girl der 20er Jahre und zum anderen war sie auch selbst Künstlerin und Autorin. Und die Literatur von F. Scott Fitzgerald hätte es so ohne sie auch nicht gegeben. Dazu kommen wir aber später nochmal.
Okay, spannend. Also von F. Scott Fitzgerald habe ich schon ein paar Sachen gehört, aber über Zelda leider bis jetzt eigentlich noch gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass er für ziemlich große Partys auch bekannt ist.
Das stimmt. Dafür waren sie unter anderem beide bekannt. Generell gab es aber echt immer viele Skandale um die zwei und auch Zelda allein hat immer viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
War das denn auch in Zeldas früherem Leben schon so oder kam dieser Lifestyle mit den ganzen Partys erst so mit ihrer Beziehung zu F. Scott?
Also wie man sich in der High Society bewegt, wusste sie schon von klein auf. Das hat sie dann ja auch später mit ihrem Ehemann viel gemacht. Sie wurde nämlich 1900 als Zelda Sayre in Montgomery in den USA geboren, in Alabama. Ihr Vater war Richter am Supreme Court und die Mutter kam auch aus der Oberschicht. Sie kam also aus reichen Verhältnissen und auch aus einer bekannten Familie. Und deswegen war sie auch, bevor sie Scott überhaupt kennengelernt hat, schon so eine Art kleine Berühmtheit halt da, wo sie herkam. Mhm. Als Kind wurde über sie gesagt, dass sie sehr selbstbewusst und witzig war, aber auch sehr intelligent. Sie hat ziemlich lange Ballett getanzt und Aufführungen gegeben. Außerdem war sie auch dafür bekannt, dass sie als sehr hübsch galt. Also sie hat auf jeden Fall auf mehreren Ebenen, sag ich mal, irgendwie schon immer so ein bisschen im Mittelpunkt gestanden. Mhm. Es hat sogar mal ein Lokalblatt drüber geschrieben, dass sie die, Zitat, regelmäßigste Nase, das energischste Kinn und die blauesten Augen in ganz Montgomery hätte.
Oh Gott, also da war, glaube ich, jemand in der Redaktion ein bisschen verliebt in sie. Das klingt schon echt verrückt.
Ja, auf jeden Fall, aber damit war der dann wohl nicht alleine. Zelda hatte als junge Frau ziemlich viele Verehrer, besonders nach 1917, als die USA in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Da waren dann viele junge Soldaten in Montgomery, Zelda war da gerade 17 und angeblich haben sogar 2 Flugoffiziere über ihrem Haus Fliegerkunststücke für sie aufgeführt, um sie zu beeindrucken.
Okay, das wirkt aber auch wirklich beeindruckend, muss man sagen. Also sie wusste ja anscheinend schon, wie man Aufmerksamkeit erregt.
Ja, das auf jeden Fall. Und das hat sie wohl auch oft mit Absicht gemacht. Also ihre Familie war eben nicht nur reich, sondern hatte auch eine gesellschaftlich ziemlich hohe Stellung. Die Linie der Sayres soll den Staat Alabama sogar mitbegründet haben.
Okay, krass.
Genau, und mit diesem gesellschaftlichen Rang kamen dann auch recht viele Ansprüche und Druck. Also Zeldas Vater war zum Beispiel ziemlich streng und Montgomery war auch generell sehr konservativ eingestellt, besonders dann eben Frauen gegenüber.
Und hat denn dann Zelda quasi versucht, dagegen so ein bisschen zu rebellieren?
Ja, ob das jetzt eine bewusste Rebellion gegen die konservativen Vorstellungen da in der Gesellschaft war, weiß ich jetzt nicht. Kann man wahrscheinlich schwierig sagen. Aber sie hat auf jeden Fall irgendwie versucht auszubrechen halt. Sie hatte generell so ein bisschen Schwierigkeiten damit zu tun, was andere von ihr wollten. Ihre LehrerInnen meinten auch über sie, dass sie zwar intelligent, aber faul wäre, weil sie halt nie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Und je älter sie wurde, desto mehr hat sie dann provoziert. Also sie hat geraucht und getrunken und gefeiert und war zum Beispiel wohl auch öfter in einem Badeanzug schwimmen, der ihrer Hautfarbe ähnlich sah, um dann Gerüchte zu streuen, dass sie nackt baden geht.
Okay, das klingt auch sehr verrückt.
Genau, also sie hat sich auf jeden Fall irgendwie Mühe gegeben, ein bisschen für Trubel zu sorgen, sag ich mal. Und so richtig aus der Kleinstadt ausbrechen konnte sie dann aber echt erst durch ihre Ehe mit Fitzgerald.
Ja, ich meine, ohne einen Ehemann hatten Frauen ja damals selbstständig leider nur ziemlich begrenzte Möglichkeiten.
Ja, voll.
Wie haben die beiden sich denn überhaupt kennengelernt?
Das war auf einem Ball im Country Club in Montgomery im Jahr 1918. Zelda war da also 18 und F. Scott war 22. Er war gerade zum Leutnant befördert worden und dann nach Alabama verlegt und hat sich dann wohl an dem Abend direkt so ein bisschen in Zelda Schock verliebt. Die beiden sind dann ein Paar geworden. Scott musste dann auch nicht mehr in den Krieg ziehen, weil der eben 1918 ja vorbei war. Und er ist dann eben nach New York gegangen, um Schriftsteller zu werden. Das ist ihm im Endeffekt dann ja auch gelungen. Mhm. Die beiden haben 1920 geheiratet, nur ein paar Tage nach der Veröffentlichung von Fitzgeralds erstem Buch. Das hieß Diesseits vom Paradies und darauf hatte Zelda übrigens schon echt einen großen Einfluss.
Okay, spannend. Wie genau hat sie Scott denn bei seinen Büchern und Werken beeinflusst oder auch inspiriert?
Also er hatte das Buch praktisch nochmal umgeschrieben, um eine der weiblichen Figuren an Zelda anzupassen. Mhm. Und das hat er in der Zukunft auch noch öfter gemacht. Also er hat ziemlich viele seiner weiblichen Figuren so ein bisschen auf Zelda basiert praktisch.
Okay, wie ging es denn dann für Zelda selbst weiter? Also ihr Leben hatte ja ziemlich schnell dann sich doch echt krass verändert, auch durch die Beziehung wahrscheinlich.
Ja, voll. Also sie war jetzt ja nicht nur verheiratet und nicht mehr in Montgomery, sondern Diesseits vom Paradies war auch ein sehr großer Erfolg. Und ihr Mann und sie sind dann praktisch über Nacht so ein bisschen reich und berühmt geworden halt. Ja, und da haben sie dann auch echt alles rausgeholt. Also wir hatten ja kurz die Partys schon angesprochen. Mhm. Und die 1920er Jahre waren eh so eine Zeit des Aufschwungs und des Konsums in den USA. Deswegen wurden sie auch die goldenen 20er genannt. Und ja, Zelda und Scott haben dann eine Party nach der anderen gefeiert und sind durch ihren Lifestyle nochmal berühmter geworden. Und Zelda hatte ja schon in Montgomery so ein Faible für verrückte Aktionen und Skandale und jetzt hatte sie natürlich eine Mega-Plattform dafür.
Ja, stimmt.
Also sie hat in New York im Brunnen am Union Square gebadet und in Restaurants auf den Tischen getanzt und anscheinend waren die beiden auch die meiste Zeit betrunken.
Oh Gott, also für mich klingt das so, als würde das vielleicht so für 2 Tage Spaß machen und dann aber auch ziemlich anstrengend werden, ehrlich gesagt.
Ja, die Lebensart der beiden war auch auf jeden Fall exzessiv. Also ich glaube, ich könnte das auch nicht lange durchhalten. Damit trafen sie dann aber auf eine gewisse Art und Weise auch genau den Nerv der Zeit.
Okay.
Also Zelda wurde für viele junge Frauen zum Vorbild und wird auch zum Teil der erste Flapper genannt.
Vielleicht kannst du mir und den ZuhörerInnen nochmal kurz erklären, was Flapper sind.
Ja klar. Also Flapper nannte man in den 20ern so eine Art Bewegung aus jungen Frauen. Die haben im Vergleich zu den konservativeren Rollen ziemlich modern und unkonventionell gelebt. Also sie haben eben gern gefeiert, geraucht und getrunken. Ihre Haare und Röcke wurden auch deutlich kürzer als das, was davor eben als anständig galt. Mhm. Und diese Flapper-Girls wurden oft als ziemlich vergnügungssüchtig gesehen. Ich finde, man darf dabei aber nicht vergessen, dass das alles halt auch wirklich eine Rebellion gegen konservative Rollenbilder war. Zum Beispiel die Vorstellung einer Frau als brave Hausfrau und Mutter. Also das war auch alles eine Form der Emanzipation und hat zu einem neuen Frauenbild dann insgesamt beigetragen.
Da hat Zelda dann ja als Vorbild mit ihrem Lebensstil echt perfekt gepasst und mit ihrer Persönlichkeit ja auch dann irgendwie den Zeitgeist voll getroffen.
Ja.
Wie lange haben Sie und Ihr Mann das denn so durchgehalten mit den Partys? ich glaube, ich hätte da wirklich recht schnell keine Lust mehr drauf gehabt.
Also während ihres gesamten Lebens sehr lange.
Okay.
Gut getan hat es ihnen dann aber im Endeffekt auch nicht wirklich. Darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Die beiden hatten aber auch auf jeden Fall Unterbrechungen in ihrem wilden Lifestyle, sag ich mal.
Ich glaube, die braucht man dann auch.
Ja. Zwischendurch sind sie mal zusammen aufs Land gezogen, eben auch, weil F. Scott sich in der Stadt und mit den ganzen Party-Eskapaden nicht wirklich aufs Schreiben konzentrieren konnte. Irgendwie mussten sie aber ja auch ihren Lifestyle finanzieren. Die haben ja nicht nur viel gefeiert, sondern auch generell recht luxuriös gelebt zu der Zeit. Wenn Scott dann viel gearbeitet hat, hat sich Zelda aber häufig gelangweilt und dann eben doch wieder viel gefeiert.
Klingt irgendwie wie so ein Teufelskreis, wo man nicht mehr rauskommt. Hat das denn dann zwischen den beiden auch zu Konflikten geführt? Weil sie ja schon dann, ich meine, Scott wollte schreiben, sie wollte feiern. Das hat ja bestimmt dann auch irgendwie einen Konflikt gegeben, oder?
Ja, generell gab es in der Zeit wohl immer mehr Konflikt zwischen den beiden. Also Zelda war halt einfach sehr eigenwillig geblieben und das passte F. Scott manchmal nicht. Und außerdem wurde da auch ihr Beitrag zu seiner Kunst langsam mehr ein Thema.
Du hast ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es F. Scott Literatur eben ohne Zelda gar nicht gegeben hätte. Vielleicht erklärst du nochmal genau, was du damit meinst.
Genau, also das kann man letztendlich in zwei Aspekte unterteilen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Zelda Frauenfiguren in Fitzgeralds Büchern inspiriert hat. Er sah sie also sozusagen als seine Muse so ein bisschen.
Ja, das Konzept von einer Muse kann ja eh manchmal etwas schwierig sein, wenn eine Frau damit allein auf ihre Rolle als Inspiration für einen männlichen Künstler quasi reduziert wird, kann man ja sagen.
Genau, und ich würde sagen, das ist ja auch auf jeden Fall zum Teil passiert. Mhm. Zelda hat Scott nämlich nicht nur inspiriert, er hat auch ganze Passagen aus ihren Tagebüchern und Briefen in seine Bücher übernommen. Zelda hatte nämlich selbst einen interessanten Schreibstil. Sie war also von Anfang an nicht nur seine Muse, sondern hat eigentlich aktiv zu seinen Büchern und Erzählungen beigetragen. Das wissen aber viele eben gar nicht.
Okay, ja, ich meine, wenn PartnerInnen sich gegenseitig unterstützen, auch bei ihrer Arbeit, ist das ja auch erstmal nicht per se was Schlechtes, aber ist halt die Frage, wie einvernehmlich das dann war, dass er ihre Worte benutzt hat.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Also Zelda soll ihm wohl auf jeden Fall Erlaubnis gegeben haben, Teile von Briefen oder Tagebüchern zu verwenden. Andernteils hat sie 1922 eine Rezension zu Fitzgeralds zweitem Roman, Die Schönen und Verdammten, geschrieben. Und genau, ich zitiere jetzt am besten einfach mal. Es scheint mir, dass ich auf einer Seite einen Teil eines alten Tagebuchs von mir wiedererkannt habe, das kurz nach meiner Heirat auf mysteriöse Weise verschwunden ist und auf Fetzen von Briefen, die mir, obwohl sie stark bearbeitet wurden, vage bekannt vorkommen. In der Tat scheint Mr. Fitzgerald, ich glaube, so schreibt er seinen Namen, zu glauben, dass das Plagiat zu Hause beginnt.
Das klingt ja erstmal nicht so, als ob sie komplett begeistert davon war.
Weil die Rezension halt generell in einem recht ironischen Ton geschrieben ist, gibt es auch die Meinung, dass Zelda hier einfach einen Witz gemacht hat und ihren Mann ein bisschen provozieren wollte. Aber ich finde, dass besonders der Satz, ihr Mann scheine zu glauben, dass das Plagiat zu Hause beginnt, echt einen bitteren Beigeschmack hat. Also geschichtlich gesehen gibt es ja viele Fälle von Frauen, für deren Leistungen Männer die Anerkennung bekommen haben, während sie selbst größtenteils unbekannt geblieben sind oder die halt eben ihre erfolgreichen Männer so unterstützt haben, dass die überhaupt erst erfolgreich werden konnten. Und im Endeffekt kennt jetzt aber eben keiner mehr die Frauen. Und ja, mich erinnert das dann irgendwie daran, wie solche Strukturen halt echt selbst in ganz so persönliche Räume eingreifen können sozusagen.
Ja, stimmt. So kann man das auf jeden Fall auch sehen, finde ich. Ja. Gibt es denn noch weitere Beispiele für solche Fälle in Fitzgeralds Büchern und generell in seiner Karriere?
Ja, ein ganz berühmtes auf jeden Fall. Also das findet man eben im Buch Der große Gatsby. Mhm. Das ist ja bis heute sein erfolgreichster Roman und handelt von dem mysteriösen und reichen Jay Gatsby, der in die verheiratete Daisy verliebt ist und dann eben ganz viele Partys schmeißt in der Hoffnung, dass sie irgendwie eines Tages mal hereinschneit. Und Daisy sagt dann nach der Geburt ihrer Tochter, I'm glad it's a girl and I hope she be a fool. That's the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool. Also praktisch, ich bin froh, dass es ein Mädchen ist und ich hoffe, dass sie, ja, wörtlich übersetzt, eine Närrin wird. Das ist das Beste, was einem Mädchen passieren kann in dieser Welt. Eben praktisch, ja, schön und ein bisschen naiv zu sein. Und der Satz stammt fast genauso auch von Zelda. Das hat die nämlich noch halb betäubt nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Frances Scott Fitzgerald im Jahr 1921 gesagt. Wie viel genau in Scotts Büchern und Geschichten jetzt letztendlich Zeldas Worte waren, ist natürlich schwer zu sagen. Als sie ihre Tagebücher mal selbst veröffentlichen wollte, wollte er das aber nicht, weil er sie noch als Material für seine eigenen Erzählungen nutzen wollte.
Oh, okay. Also ich meine, sich inspirieren lassen ist ja das eine, aber das sind ja immer noch ihre Worte und die Veröffentlichung dann zu verhindern, weil er die für sich nutzen wollte, finde ich dann schon auch eher kritisch.
Ja, total. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er Zelda gleichzeitig mal eine drittklassige Schriftstellerin genannt haben soll.
Okay.
Und dass sie halt eben bis heute immer noch eher als seine Muse und Frau bekannt ist, als eigenständige Künstlerin. Also ich glaube, man lehnt sich auf jeden Fall nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass sie jetzt nicht gerade ihre verdiente Anerkennung bekommen hat.
Er hat sich ja viel aus ihren Tagebüchern bedient, aber du meintest ja, dass sie auch generell künstlerisch viel unterwegs war. Was hat sie denn da selbst überhaupt alles gemacht?
Sie hat gemalt, geschrieben und getanzt. Am unbekanntesten sind ihre Bilder, würde ich sagen. Mhm. Von denen sind schon während ihrer Lebzeiten einige verloren gegangen und manche sind auch sogar zerstört worden. Da habe ich Verschiedenes zugefunden, wie das passiert ist. Also manche Quellen sagen, dass ihre Schwester manche ihrer Bilder nach ihrem Tod aus Eifersucht verbrannt hat. Manche sagen, es war ihre Mutter. Manche erwähnen halt einfach nur, dass ihre Werke zerstört worden sind. Also ja, was da genau vorgefallen ist, weiß ich letztendlich nicht so richtig. Das Montgomery Museum of Art in Zeldas Geburtsort hat aber einige ihrer Werke in seiner Sammlung. Und außerdem hat ihre Tochter viele ihrer Bilder gesammelt und aufgehoben. Ihre Enkelin hat dann auch später ein Buch veröffentlicht, das heißt Zelda, An Illustrated Life. Und darin sind 80 ihrer Bilder abgebildet, aber zum Beispiel auch so kleine Papierpuppen, die sie für ihre Tochter gemacht hat. Also das sind so Anziehpuppen, für die sie verschiedene Outfits gebastelt und bemalt hat und so. Und das ist wirklich alles so sehr filigran mit schönen Details.
Klingt auf jeden Fall sehr süß, dass sie das für ihre Tochter gemacht
hat.
Ja,
total.
Also solche Anziehpuppen mochte ich als Kind auch richtig gern. Ich fand
die
richtig toll.
Ja, ich hatte auch so welche.
Genau, wenn wir jetzt nochmal zu ihrer Kunst zurückgehen. Vielleicht kannst du uns ja ihre Bilder, von denen du auch erzählt hast, noch ein bisschen beschreiben, damit ich und die ZuhörerInnen uns die besser vorstellen können.
Ja, ich kann es gerne versuchen. Also die meisten, die ich gefunden habe, sind recht bunt und sehen so ein bisschen aus wie so Fantasie- oder Traumwelten, würde ich sagen. Sie hat auch ein paar gemalt, die Illustrationen für das Buch Alice im Wunderland waren. Das passt da also auch ganz gut. Es gibt auch einige, auf denen man Orte in New York erkennen kann, zum Beispiel Times Square oder den Central Park. Und das ergibt ja auch irgendwo Sinn. Also New York war ja ein sehr zentraler Ort in ihrem Leben. Aber die Figuren und Orte sind da auf jeden Fall immer so ein bisschen abstrahiert und es sieht alles so ein bisschen surreal aus. Also ich bin jetzt keine Expertin, aber genau, also wenn man im Internet danach sucht, dann findet man auch einige Bilder von ihr, wenn man sich das mal selbst anschauen möchte.
Okay, also ich bin jetzt auch keine Kunstexpertin, aber klingt auf jeden Fall spannend. Ich schaue da auf jeden Fall mal rein. Du hast ja auch gesagt, dass Zelda getanzt und geschrieben hat. Vielleicht erzählst du uns auch noch ein bisschen mehr darüber.
Ja, sehr gerne. Vielleicht erstmal zum Tanzen. Zelda hatte ja schon als Kind Ballettstunden, hat danach aber ziemlich lange Zeit nicht mehr getanzt. Mit 27 Jahren wollte sie dann wieder anfangen und hat sich total ins Tanzen reingestürzt, teilweise bis sie körperlich komplett erschöpft war. Sie hat das wahrscheinlich auch als eine Art Flucht und Ablenkung genutzt in der Zeit.
Was war denn da in ihrem Leben gerade los, dass sie sich so dringend ablenken wollte?
Also insgesamt war ja in ihrem Leben immer sehr viel los gewesen, aber genau, langsam hatten sie halt anscheinend so ein bisschen den Punkt überschritten, wo es noch Spaß gemacht hat. Also die vielen Partys und vor allem halt auch der Alkohol hatten echt Spuren hinterlassen. Ihr Mann F. Scott war mittlerweile Alkoholiker und das hat die Beziehung der beiden sehr belastet. Sie haben sich extrem viel gestritten, Scott konnte sich nicht mehr aufs Schreiben konzentrieren und die beiden haben weiter im Luxus gelebt und gefeiert, obwohl sie eigentlich gar kein Geld mehr dafür hatten. Sie waren dann eine Weile nach Europa gereist, auch weil das Leben da günstiger war. F. Scott hat es dann dort endlich geschafft, den großen Gatsby fertig zu schreiben. Und das Buch wurde 1925 veröffentlicht und ist ja eben immer noch sein berühmtestes. Zelda hat in der Zeit einen französischen Fliegeroffizier kennengelernt und sich wahrscheinlich auch in ihn verliebt. Ob die beiden dann wirklich eine Affäre hatten oder nicht, weiß man nicht so wirklich. Scott hatte sich später dann wohl auch fremd verliebt, übrigens in eine 17-jährige Schauspielerin.
Okay.
Ja, aber die beiden hatten kein Verhältnis immerhin. Aber Zelda war trotzdem eifersüchtig. Ja, irgendwie auch verständlicherweise.
Ja,
und sie waren beide körperlich angeschlagen. Wenn sie sich dann gestritten haben, ist das immer mehr eskaliert. Angeblich kam es da auch zu Handgreiflichkeiten. Zelda hat sich zum Beispiel wohl auch mal eine Treppe hinuntergeworfen.
Gott.
Im Streit. Genau, also es war wirklich sehr dramatisch, klingt jetzt so ein bisschen reduzierend, aber ich meine jetzt wirklich dramatisch im richtigen Sinne. So.
Aber es klingt auch wirklich extrem, muss ich sagen.
Ja.
Ich meine, sie sind dann ja trotzdem zusammengeblieben, oder?
Ja, eine Trennung scheinen beide trotz allem zu der Zeit nie ernsthaft gedacht zu haben. Sie wurden auch in diesen sehr, sehr instabilen Zeiten oft als unzertrennlich beschrieben und haben immer noch alle möglichen verrückten Aktionen zusammen durchgezogen. Also hatten halt anscheinend recht hohe Höhen und recht tiefe Tiefen. Die Beziehung der beiden wird, glaube ich, deswegen wahrscheinlich auch bis heute immer noch sehr gern ziemlich romantisiert.
Ja.
Und das liegt vielleicht auch daran, dass eben beide schriftstellerisch begabt waren und das ganze Chaos deswegen ziemlich poetisch verpacken konnten. F. Scott Fitzgerald hat über seine Frau mal gesagt, ich liebe sie und das ist der Anfang und das Ende von allem. Und ja, das ist halt schon ein sehr schönes Zitat, aber gesund war die Beziehung wohl eher für keinen der beiden, würde ich sagen.
Ja, klingt zumindest so. Also es ergibt jetzt auch auf jeden Fall noch mehr Sinn, dass Zelda sich dann bei den ganzen Konflikten und dem Drama ja auch dann ins Tanzen gestürzt hat. Wie ging es denn dann damit für sie weiter?
Also nachdem sie und Scott aus Europa zurückgekehrt waren, hat sie sich teilweise echt rund um die Uhr damit beschäftigt. 1928, also ganz kurz nachdem sie wieder zurück waren eigentlich erst, ist sie dann auch direkt zurück nach Paris gegangen und hatte dort Unterricht an einer Ballettschule. Und für eine richtige Karriere als Tänzerin war sie mit 27 halt leider mittlerweile einfach ein bisschen zu alt.
Ja, schade.
Ja, also sie hat halt praktisch einfach ein bisschen zu spät wieder angefangen oder zumindest hat man das zu der Zeit so gesehen.
Ja.
Sie ist dann also wieder in die USA zurückgekehrt, hatte aber nicht aufgehört zu tanzen. Ihr Mann fand das nicht so gut, weil er meinte, sie würde ihn und ihre Tochter vernachlässigen. Sie hat aber echt nichts davon abgehalten. Und kurze Zeit später ist dann die ganze Familie wieder zurück nach Paris gegangen. Zelda hat echt getanzt, wann immer sie konnte. Und wenn sie nicht getanzt hat, hat sie geschrieben. Einige Kurzgeschichten von ihr wurden dann auch veröffentlicht, aber auch da nie unter ihrem eigenen Namen nur, sondern immer noch mit F. Scott Fitzgeralds dabei, weil er eben der berühmte Autor war. Ihre psychische Gesundheit ist in der Zeit dann auch immer schlechter geworden und sie wurde schließlich in eine Klinik eingewiesen. Da wurde sie nach 14 Tagen wieder entlassen, hat dann aber sofort weiter getanzt.
Ja, das klingt eigentlich, als ob sie wirklich dringend eine richtige Pause dann gebraucht hätte.
Ja, voll. Also sie war echt ziemlich ausgebrannt und erschöpft eigentlich. Es hat dann auch leider echt nicht lang gedauert, bis sie ganz zusammengebrochen ist. Sie hat anscheinend halluziniert und auch einen Suizidversuch unternommen und wurde dann eben wieder in eine Klinik eingewiesen. Scott durfte sie da auch erstmal nicht besuchen, aber die beiden haben sich weiter Briefe geschrieben. In denen haben sich auch viel gestritten und dann tatsächlich.
Das hat ja echt nicht aufgehört.
Nee, also es war echt anscheinend sehr belastend in der Zeit. Zelda ging es dann auch nicht nur psychisch schlecht, sondern auch körperlich. Also sie hatte ein Ekzem, also so eine Art Entzündung der Haut. Und deshalb gibt es auch die Theorie, dass gepanschter Alkohol zu ihrem Zustand beigetragen haben könnte.
Mhm.
Von 1920 bis 1933 gab es in den USA ja die Prohibition. Also das bedeutet, dass Alkohol verboten war, aber natürlich eben trotzdem illegal hergestellt und verkauft wurde. Ja, und wir wissen ja, dass Zelda während dieser Zeit sehr viel gefeiert und getrunken hat. Und der illegal hergestellte Alkohol war eben öfter verunreinigt, wie das ja eigentlich dann meistens ist, wenn sowas nicht kontrolliert wird. Genau, und das kann halt eben eine ganze Menge Gesundheitsschäden verursachen, also sowohl für den Kopf, sage ich mal, als auch einfach für den Körper.
Konnte denn dann der Aufenthalt in der Klinik Zelda irgendwie helfen?
Ich sag mal, jein. Also sie war im Endeffekt über ein Jahr da und wurde mit Schizophrenie diagnostiziert in der Zeit. Aus heutiger Sicht gibt es an dieser Diagnose aber ziemlich große Zweifel.
Ja.
1931 wurde sie dann entlassen und da hatte sich halt ihr Zustand dann erstmal ein bisschen stabilisiert. Das hat aber leider nicht längerfristig angehalten.
Okay, also das heißt dann ja, dass sie wieder krank wurde, oder?
Genau, also sie hat sich schon 1932, also irgendwie ein knappes Jahr später, wieder einweisen lassen. Diesmal dann zurück in den USA. Sie und Scott waren nämlich nach ihrer Entlassung dann erstmal zurück nach New York gekehrt. Das war ja schon immer noch so ihr Lebensmittelpunkt.
Ja.
Das hatte sich dann aber während der Zeit in Europa sehr verändert. Eigentlich genauer gesagt seit dem Jahr 1929. Da war der sogenannte Schwarze Freitag passiert. Ich weiß nicht, ob dir das so was sagt.
Ja, kenne ich schon auch noch aus dem Geschichtsunterricht.
Genau, also das war so der große Börsencrash, der im Endeffekt dann zur Weltwirtschaftskrise geführt hat in der Zeit. Und in den USA zu dieser Zeit der Great Depression. Da sind eben Banken zusammengebrochen und sehr viele Menschen waren finanziell praktisch auch über Nacht ruiniert.
Ja.
Haben sich auch, glaube ich, recht viele umgebracht dann tatsächlich. Also es war auf jeden Fall eine harte Zeit.
Mhm.
Und damit waren dann eben auch diese goldenen 20er endgültig vorbei.
Ja.
Und dieser exzessive Lifestyle und Konsum dann auch, weil die Menschen einfach kein Geld mehr hatten. Oder viele zumindest. Ja, das hat natürlich auch die Lebensrealität der Fitzgeralds in New York sehr verändert, weil die waren ja so ein bisschen so Aushängeschilder für den Zeitgeist gewesen in den 20ern. Sie sind dann nach Montgomery erstmal in Zeldas Geburtsort zurückgezogen. Und da hat sie weiter getanzt und gemalt und geschrieben und hat unter anderem auch ihren ersten Roman angefangen. Ihr Vater ist dann gestorben, während sie da waren. Und das hat alles dazu beigetragen, dass sie halt weiter irgendwie wieder destabilisiert wurde. Und ja, dann hatte sie noch eine Krise und ist in die psychiatrische Abteilung des John Hopkins Hospitals in Baltimore dann gekommen.
Ja, echt schade, dass auch in ihrer Heimat es ihr dann nicht besser gehen konnte und sie dann ja auch noch da einen Verlust erleiden musste.
Ja, es kam halt echt irgendwie alles so ein bisschen so Schlag für Schlag in ihrem Leben, echt auf eine gewisse Art und Weise.
Wie ging es denn dann in der Klinik, wo sie dann war, weiter für sie?
Erstmal hat sie sich dann darauf konzentriert, ihren Roman fertig zu schreiben und das hat sie da auch geschafft, sogar ziemlich schnell. Also sie hat dann im Endeffekt irgendwie nur wenige Monate gebraucht, um halt ein komplettes Buch zu schreiben. Mhm. Genau, ihr Buch heißt Schenk mir den Walzer und wurde 1932 veröffentlicht und es ist wirklich sehr stark von ihrem eigenen Leben inspiriert. Es geht um Alabama, eine junge Frau aus den Südstaaten, die durch ihre Ehe mit einem Künstler, der heißt David in dem Buch, aus ihrem Elternhaus flieht. Der Künstler wird dann berühmt und die beiden leben ein ziemlich luxuriöses Leben und haben aber gleichzeitig auch immer mehr Schwierigkeiten in ihrer Beziehung. Und Alabama versucht dann, was Eigenes für sich zu schaffen und irgendwie unabhängiger zu werden, indem sie tanzt. Sie verletzt sich dann aber und schafft es nicht, Tänzerin zu werden. Und das Buch endet dann zurück in ihrem Elternhaus im Süden nach dem Tod ihres Vaters, wo Alabama und ihr Mann sich dann scheinbar so beide halbwegs so ihrem Schicksal fügen, aber halt eigentlich auch nicht wirklich glücklich sind.
Okay, krass. Also das klingt ja eigentlich fast genauso wie alles, was du uns gerade über Zeldas Leben erzählt hast. Also merkt schon, dass das ja dann anscheinend wirklich sehr autobiografisch war, oder?
Auf jeden Fall. Also auch alleine schon der Name Alabama für halt eben die Hauptfigur. Sie wurde ja in Alabama geboren und so. Also da gibt es wirklich sehr viele Parallelen und Hinweise. Das macht das Buch aber teilweise irgendwie noch trauriger, finde ich. Also es hat ja eh nicht so ein Happy End. Aber ich habe es selbst gelesen vor ein paar Jahren und ich kann mich noch daran erinnern, dass Alabama besonders in der zweiten Hälfte des Romans echt einfach sehr, sehr einsam wirkte. Und man muss natürlich vorsichtig damit sein, da jetzt zu viel rein zu interpretieren, weil es ja schon immer noch ein Roman und jetzt keine Biografie. Aber andernteils ist es ja so stark von so Ereignissen in Zeldas Leben inspiriert, dass ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, dass so ihre eigenen Gefühle da gar nicht mit eingeflossen sind.
Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall cool, dass du das Buch auch selbst gelesen hast. Mhm. Hat dir das Buch denn so generell gefallen?
Insgesamt schon, ja. Also es hat halt eben auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich irgendwie Zelda als Figur dann auch so ein bisschen mehr auf dem Schirm hatte und irgendwie spannend fand. Weil vorher kannte ich sie auch nicht wirklich eigentlich. Ich würde sagen, so Zeldas Schreibstil ist recht eigenwillig. Also es war ja irgendwie sie selbst auch generell. Sie schreibt manchmal nicht so richtig einer chronologischen Handlung folgend, sondern reiht so viele Eindrücke aneinander und ja, aber ich finde irgendwie, sie kann sehr schön so atmosphärisch beschreiben. Das ist so ein bisschen die Stärke, würde ich sagen. Es hat mich aber halt auch etwas traurig gemacht, wie gesagt. Und da wusste ich ja noch gar nicht so viel über ihre eigene Lebensgeschichte. Also ich wusste eigentlich wirklich nur, dass sie halt eben die Frau von F. Scott Fitzgerald war und kannte die beiden so grob als so ein legendäres Paar sozusagen. Mhm. Im Vorwort von dem Roman stand dann aber eben, dass er sehr autobiografisch inspiriert war und dann war ich voll überrascht davon, wie die Beziehung von Alabama und dem Künstler sich entwickelt hat. Die beiden haben sich halt in dem Buch immer weiter entfremdet. Und wie gesagt, ich kannte nur so die romantisierte Version von F. Scott und Zelda und habe dann daraus geschlossen, dass die Beziehung der beiden wohl auch in echt eben ein bisschen komplizierter war.
Ja, stimmt ja anscheinend auch. Du hast ja schon von einigen Konflikten erzählt, die beiden in ihrem Leben hatten. Was hat denn F. Scott dann eigentlich davon gehalten, dass eine Frau dieses Buch geschrieben hat?
Er war wohl ziemlich wütend deswegen auf Zelda. Er hatte auch schon, während sie geschrieben hat, versucht, das zu verhindern und zu verzögern. Wohl auch so ein bisschen unter dem Vorwand, sag ich mal, dass das Schreiben ihr halt nicht gut tun würde, weil sie ja schon psychisch angeschlagen war zu der Zeit. Und er hat ihr außerdem jetzt vorgeworfen, den Roman zu plagiieren, an dem er gerade selber gearbeitet hat, der aber noch nicht fertig war. Den hat er dann später als Zärtlich ist die Nacht veröffentlicht. Beide Romane sind halt was von den Lebensgeschichten der beiden inspiriert. Also in F. Scotts Roman geht es unter anderem um die Beziehung des Protagonisten zu seiner psychisch kranken Frau.
Ja, okay, dann ist es ja auch kein Wunder, dass es da vielleicht auch ein paar Parallelen gibt, wenn sich beide total so krass vom eigenen Leben beeinflussen lassen und wenn sie auch wirklich so viel zusammen gemacht haben als Paar immer.
Ja, und ich meine generell, also es ist ja auch irgendwie ihre Lebensgeschichte, genauso wie seine. Dann darf sie die eigentlich auch verwerten. Ja,
definitiv. Du hast ja gerade aber auch gesagt, dass ihr Roman auch trotzdem veröffentlicht wurde.
Genau.
Passierte das Ganze denn dann gegen den Willen von F. Scott?
Also Zelda hatte Schenk mir den Walzer erstmal an den gemeinsamen Lektor geschickt, ohne Scott Bescheid zu sagen. Und darüber war der auch sehr sauer. Aber im Endeffekt haben die drei sozusagen das Buch dann gemeinsam überarbeitet und in der Fassung wurde es dann auch veröffentlicht. Also was ganz genau da jetzt irgendwie abgeändert wurde, weiß ich nicht. Also da findet man irgendwie wie so zu einigem nicht so richtig verlässliche Quellen. Mhm. Aber genau, also so in dieser, sag ich mal, gemeinsamen Version so ein bisschen war es dann wohl okay.
Okay, wie kam denn der Roman denn damals dann bei der Öffentlichkeit an? Zelda war ja an sich schon bekannt, aber ja eher nicht so als Autorin.
Ja, die Kritiken fielen damals leider nicht so toll aus. Das Buch traf halt nicht mehr so sehr den Nerv der Zeit. Also wir hatten ja schon kurz gesagt, dass die Lebensumstände der Menschen sich einfach sehr schnell sehr geändert hatten. Genau, also in diesen goldenen 20ern waren die Geschichten, die Zelda und Scott zu erzählen hatten, eben noch genau das Passende.
Ja.
Jetzt mit der Wirtschaftskrise haben sich die Leute dann eher für andere Sachen interessiert. Und das konnte man nicht nur bei Schenk mir den Walzer sehen, sondern auch bei Scotts Buch Zärtlich ist die Nacht. Er war ja eigentlich schon ein sehr erfolgreicher Autor. Aber das war auch erstmal nicht mehr so ein Renner dann, sag ich mal. Ja, Zelda hat es aber ziemlich mitgenommen, dass ihr Buch so schlecht ankam. Vielleicht halt eben auch, weil sie ja echt Mühe hatte, dafür zu sorgen, dass es überhaupt geschrieben und veröffentlicht wird.
Ja, echt schade, dass sie dann trotz dieser ganzen Mühen nicht so viel Anerkennung für ihre Arbeit bekommen hat. Wie ging es denn Zelda zu dieser Zeit allgemein, auch gesundheitlich?
Mal so, muss man leider sagen. Also Zelda hat sich echt bis zu ihrem Lebensende nicht mehr richtig erholt.
Mhm.
Ich kann ja auch jetzt schon sagen, dass sie nicht besonders alt geworden ist. Also sie ist 1948 gestorben mit 47 Jahren. In den Jahren zwischen der Veröffentlichung von Schenk mir den Walzer, also das war ja 1932, und ihrem Tod 1948 war sie immer wieder länger in verschiedenen Kliniken, also zwischendurch eben auch draußen, aber auch sehr viel im Krankenhaus.
Okay.
Und da hat sie auch echt viele verschiedene Therapien mitmachen müssen, zum Beispiel Elektroschocktherapie und Insulinschocktherapie.
Gott.
Ja, also die waren da damals auch echt nicht sehr zimperlich, was das angeht, muss man leider sagen. Also zum Beispiel bei der Insulinschocktherapie wird mit Insulin eine Unterzuckerung ausgelöst, künstlich, und dann fällt man kurz ins Koma.
Gott.
Und die Vorstellung war halt praktisch, dass dieses Koma dann irgendwie die Patientin halt aus ihrer Psychose rütteln soll, sozusagen. Die Therapie gibt es jetzt schon lange nicht mehr zum Glück, unter anderem, weil die zu Gehirnschäden führen kann, wenn man sie halt oft anwendet. Und ja, man vermutet, dass das leider auch bei Zelda passiert ist. Sie hatte dann wohl auch teilweise zum Beispiel Schwierigkeiten, sich an Sachen zu erinnern und so. Ja, also durch viele der Behandlungen ging es ihr erstmal eher schlechter.
Ja, okay.
Angeblich hat sie aber teilweise zum Beispiel auch den MitarbeiterInnen geholfen, anderen Patientinnen therapeutischen Kunst- oder Tanzunterricht zu geben. Also ja, Kunst hat sie halt schon noch irgendwie ihr Leben lang dann auch begleitet, wenn auch eben in einer etwas anderen Form.
Und wie sah dann zu dieser Zeit, wo sie ja immer wieder in Kliniken war, ihre Beziehung zu F. Scott Fitzgerald aus? Ich meine, ursprünglich galten die beiden ja als unzertrennlich, wie du gesagt hast.
Das waren sie dann auf jeden Fall nicht mehr. Also das hat dann schon alles echt so ein bisschen seinen Preis auch gehabt irgendwie. Scott hat sie zwar noch besucht, die beiden hatten ja eben auch ein Kind zusammen, aber insgesamt haben sie sich dann schon immer weiter voneinander entfernt. Zelda hat dann häufiger bei ihrer Mutter in Montgomery gelebt, während sie dann eben nicht in der Klinik war. Und Scott, muss man sagen, hatte eben auch selber weiterhin sehr viele Probleme. Der hat Schulden angehäuft und hatte auch immer noch seinen Alkoholkonsum nicht im Griff. Wahrscheinlich hatte er dann auch Beziehungen mit anderen Frauen. Ja, Scott ist dann sogar noch früher als Zelda gestorben.
Okay.
Er war ja auch ein bisschen älter, aber er ist trotzdem auch 1944 schon gestorben.
Mhm.
Also echt nicht alt geworden. Zelda konnte dann wegen ihres psychischen Zustands zu der Zeit nicht mal zu seiner Beerdigung kommen. Also ja, das Ende von diesem ja so recht glamourösen Pärchen aus den 20ern ist dann also eigentlich im Endeffekt ziemlich traurig, muss man sagen.
Ja, definitiv, finde ich auch. Wie ist denn Zelda eigentlich selbst gestorben?
Das klingt irgendwie wieder so ein bisschen wie so eine ausgedachte Geschichte.
Oh Gott,
also ganz vieles in ihrem Leben klingt ja so ein bisschen wie aus einem Film.
Ja, definitiv.
Genau, also sie ist bei einem Brand in der Psychiatrie gestorben, in der sie zu der Zeit war. Also eigentlich auch sehr tragisch.
Ja.
Sie hat da gerade in einem verschlossenen Raum wahrscheinlich gerade auf Elektroschocktherapie gewartet. Und da ist dann das Feuer ausgebrochen und ja, sie war auch nicht die Einzige. Also es sind noch mehrere andere PatientInnen bei dem Brand gestorben.
Okay, das klingt wirklich alles wie aus einem Buch oder Film und nicht, als ob das wirklich so real alles einem Menschen in einem Leben passieren kann.
Ja, sie hat auf jeden Fall auch irgendwie gefühlt ganz viele Leben gelebt.
Ja, was ist denn eigentlich aus der gemeinsamen Tochter von den beiden dann geworden?
Genau, also Frances Scott Fitzgerald hieß sie ja. Die war ja 1921 geboren worden. Das heißt, sie war zwar noch ziemlich jung, aber halt schon erwachsen, als ihre Eltern dann gestorben sind. Die ist tatsächlich Journalistin geworden und hat zum Beispiel fürs Time Magazine gearbeitet und auch für den New Yorker. Sie hat sich dann außerdem noch ziemlich erfolgreich politisch bei den Demokraten engagiert und ist dann Ende der 80er gestorben.
Okay, also ich meine, das mit dem Schreiben hat sie dann ja irgendwie auch von ihren Eltern mitgenommen.
Ja, schon irgendwie wahrscheinlich.
Ja, klingt auch, als wäre sie selbst eine spannende Frau gewesen. Hat sie denn dann auch mal über Zelda oder generell ihre Eltern und ihren Lebensstil gesprochen?
Ja, sie hat zum einen gesagt, dass ihre Kindheit eigentlich sehr schön war und dass ihre Eltern sich immer sehr Mühe gegeben haben, dass sie so von den ganzen Problemen und dem Alkohol und so nichts mitbekommt.
Ja, okay.
Das fand ich auch irgendwie erstaunlich, weil teilweise klingt das ja so turbulent, dass man sich irgendwie kaum vorstellen kann, dass da wirklich man nicht so viel von merkt.
Ja.
Genau, zu Zelda spezifisch hat sie auch einiges gesagt. Sie hat vor allem oft kritisiert, wie Zelda in vielen Biografien dargestellt wird.
Mhm.
Wir haben ja jetzt auch hier drüber geredet, dass F. Scott Fitzgerald Teile von Zeldas Briefen und Tagebüchern in seinen Büchern verwendet hat. Ja, er wollte ja zum Beispiel auch nicht, dass sie Schenk mir den Walzer schreibt und so weiter halt. Zelda wurde deswegen jetzt oft so ein bisschen als unterdrückte Künstlerin gedeutet, die so unter ihrem kontrollsüchtigen Ehemann gelitten hat. Und das soll dann eben nach der Meinung von manchen eben auch zu ihrem psychischen Problem geführt haben. Ihre Tochter zumindest hat dazu gesagt, dass das Bild als, Zitat, klassische unterdrückte Ehefrau, deren Bemühungen, ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, von einem typisch männlich-chauvinistischen Ehemann vereitelt wurden, auf Zelda nicht zutreffen würde. Es gibt auch WissenschaftlerInnen, die der Tochter da eben zustimmen.
Ja.
Die meinen dann zum Beispiel, dass das Zeldas Persönlichkeit eher reduzieren würde. Sie war durch die Zeit, in der sie eben als Frau lebte, ja auf jeden Fall irgendwie unterdrückt.
Ja, definitiv.
Und auch ihr Mann hat da mit Sicherheit zu beigetragen. Aber sie war ja gleichzeitig auch noch ein sehr komplexer, eigenwilliger Mensch, irgendwie sehr lange.
Ja, also ich finde, nach allem, worüber wir jetzt hier geredet haben, kann man auf jeden Fall beide Sichtweisen verstehen, glaube ich.
Ja, ich auch. Also ich kann auch wirklich beides irgendwie sehr gut nachvollziehen und finde es auch ganz schwierig, da jetzt so eine, ich sag mal, respektvolle Antwort irgendwie drauf zu finden.
Man war ja auch selbst nicht dabei.
Genau, man kennt sie nicht, man kann sie wirklich nicht einschätzen. Und wie gesagt, gerade bei den beiden ranken sich halt irgendwie auch so viele so Mythen und Geschichten, um die, dass es echt manchmal auch schwierig ist, so ein bisschen festzustellen. Also ich zum Beispiel, ich habe so viele Geschichten und Anekdoten und so noch gefunden, die ich jetzt gar nicht mit habe einfließen lassen, weil es einfach so schwierig war zu sagen, okay, ist das wirklich passiert oder
stimmt.
Hat sich das einfach wer ausgedacht?
Ja.
Naja, genau. Also ich glaube auf jeden Fall, für mich ist das wieder so ein Fall, wo ich mir jetzt so gar kein klares Urteil anmaßen will. Ich finde, in unserem Podcast passt Zelda so oder so sehr gut rein.
Ja, finde ich auch.
Genau, ich meine, ein paar der berühmtesten Bücher der Weltliteratur wird es halt ohne sie so nicht geben. Sie hat in den 20ern ja auch eine ganze Bewegung junger Frauen letztendlich geprägt und sie hat ja auch sogar ihre eigene Kunst gemacht und mit der beschäftigt man sich ja auch heute noch. Also sie hat auf jeden Fall ihren Beitrag zur Geschichte gehabt, würde ich sagen. Und ob sie jetzt halt eine komplett unterdrückte Ehefrau war, deren Beziehung sie zerstört hat oder ein großes feministisches Vorbild oder ja einfach eine Frau, die im Moment dann so gut wie sie konnte, getan hat, was sie wollte, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich finde aber, eine Frau muss auch nicht unbedingt ein eindeutiges Vorbild sein, damit man eben über sie reden kann.
Ja, definitiv. Also ich meine, den Anspruch stellen wir ja an die Männer der Geschichte auch nun wirklich nicht. Da gibt es ja auch wirklich viele Männer, die heute halt viel Anerkennung bekommen und als Vorbilder gelten, aber auch in ihrem Leben eben problematische Dinge gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt sind das ja auch alles Menschen. Und natürlich ist es halt toll, wenn jemand ein Vorbild sein kann. Und ich finde, wenn jemand wirklich zu problematisch ist, dann sollte man auch irgendwo eine Grenze ziehen,
definitiv.
Und eben sagen, okay, sollte man vielleicht hinterfragen, ob die Person jetzt noch so viel Anerkennung bekommt. Aber ich finde auch, also im Endeffekt kann man auch über komplexere Menschen eben mit Einordnung dann sprechen und sich mit deren Geschichten beschäftigen. Und ich finde, die meisten haben dann ja auch doch irgendeinen Aspekt, wo man sagen kann, okay, der ist irgendwie spannend und vielleicht auch eben, wenn man sich sozusagen den rauspickt, dann kann man da auch irgendwie was für sich selbst von lernen oder mitnehmen oder so.
Auf jeden Fall, stimmt.
Ja, ich finde, so ist es bei Zelda auch auf jeden Fall. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mich ein bisschen mehr noch mit ihr zu beschäftigen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch sehr spannend über ihre Lebensgeschichte und auch ihr Leben als Künstlerin und die Beziehung zu ihrem Mann dabei mehr zu erfahren. Und ich denke mal, den ZuhörerInnen ging es da ähnlich. Danke, Judith, dass du uns so viel über sie erzählt hast.
Ja, sehr gerne.
Wenn ihr mehr über unsere bisherigen Podcast-Folgen erfahren wollt, schaut doch gerne mal auf unserem Instagram vorbei. Da heißen wir Frauensachen-Podcast. Und da findet ihr dann auch Infos zu unseren bisherigen Folgen. Und wir posten auch einmal die Woche News aus der Frauenwelt. Das war's von uns für heute. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.